Liebe Gemeinde zu Epiphanias, das heißt Erscheinung, feiern wir, dass Gottes Herrlichkeit, dass sein Licht, seine Größe, seine Macht unter uns erschienen ist und erfahrbar und wahrnehmbar geworden ist. Dass Gott in seiner ganzen Herrlichkeit Einzug hält in unser Leben, in unsere Welt, aber auch ganz persönlich in unser Leben will er hineinkommen. Voraussetzung dafür ist, dass wir ihn öffnen, dass wir ihm aufmachen, dass wir ihm unsere Türen öffnen, unsere Ohren, unsere Sinne und auch unser Herz. Dann kommt er. Jesus Christus erscheint als Retter der Welt. Und ganz unscheinbar in dem kleinen Kind. Das hat vielleicht dazu geführt, dass die Weisen aus dem Morgenland sich erst einmal verlaufen haben. Denn sie konnten sich gar nicht vorstellen, dass der König für Israel, auf dem so eine große Verheißung liegt, dass er irgendwo im Land ganz versteckt in einem Haus, in einem Stall oder in einer Höhle, in einer Grotte geboren wird, an einem Ort, ja, der eines Königs eigentlich nicht würdig ist. Das konnten sie sich nicht vorstellen. Denn das ging den Leuten damals so wie uns heute, dass man sich also orientiert an dem, was so passiert und gelebt wird. Und damals haben die also den römischen Kaiser erlebt und der römische Kaiser, der wurde damals schon fast wie ein Gott verehrt. Ja, die hat sich auch göttlich genannt, ne? Der Kaiser Augustus oder der Erhabene, das war eigentlich ein Titel für den Kaiser, wurde als göttlicher verehrt. So stand es auf vielen Münzen auch, Divinus Augustus. Der göttliche, erhabene Augustus, der Kaiser. Und der Kaiser selber war es, der gewissermaßen als Retter gefeiert wurde. Und was wir im Gottesdienst singen, womit wir unseren Herrn Jesus Christus anrufen, am Beginn des Gottesdienstes, indem wir rufen, Herr, erbarme dich, oder auf Griechisch, Kyrie eleison, also gewissermaßen das Englisch, die englische Weltsprache der damaligen Zeit, aber Englisch gab es noch nicht. Die haben noch Tee ohne Wasser, ohne Tee getrunken, nur heißes Wasser, wie man bei Asterix und Obelix erfährt. Da war das gewissermaßen, das war die Weltsprache Griechisch. Und man hat gerufen, wenn der Kaiser kam, Kyrie eleison. Und dann haben die Christen gesagt, na unser Herr, das ist Jesus Christus. Und der Ruf, der gilt ihm. Und darum rufen wir am Beginn des Gottesdienstes Jesus, das Licht der Welt, als unseren Herrn an, so wie die damals den Kaiser angerufen haben, Kyrie eleison. Und das war natürlich auch ein Affront gegen den Kaiser und seine Macht und seinen Machtanspruch. Und das hat dann dazu geführt, später, dass die Christen auch Ärger bekommen haben, dass sie also auch auf Widerstand gestoßen sind, Schwierigkeiten hatten und auch verfolgt worden sind. Es war eine Konkurrenz für die weltliche Macht. Und heute, wo die Kirche auch sehr angepasst ist, in vielerlei Hinsicht, ist es für die weltliche Macht nicht so eine Konkurrenz und Gefahr. Und damals war das aber anders. Jesus erscheint als Retter der Welt im Gegensatz zum selbsternannten Göttern, wie zum Beispiel den römischen Kaiser. Und die Menschen, die Einfachen, vor allen Dingen in Israel auch, haben ja nicht viel davon gemerkt, dass der Augustus, der Kaiser, Frieden gebracht hat. Denn die Pax Augusta, der Frieden, der wurde ja mit militärischer Gewalt, mit den Legionen des Kaisers durchgesetzt, aber in dem Sinne, dass die Mächtigen und Reichen sich noch leichter bereichern konnten und sich noch mehr bemächtigen konnten und durch Steuern, die sie eingenommen haben oder erpresst haben und durch Unterdrückung und Ausbeutung. Davon hatten die einfachen Menschen nichts. Und auch von den Steuern, von denen wir ja in der Weihnachtsgeschichte erfahren, wurden ja auch keine Kindergärten gebaut und keine Brücken saniert, sondern da wurden Paläste gebaut und Prunkbauten, die vor allen Dingen den Reichen dienten. Das war ein sehr großer Unterschied auch zu heute. Und da erkennen die Menschen in Jesus, das ist der Herr, der zu uns kommt, der zu mir kommt und wirklich als Retter und Befreier kommt, einer, der mir Hoffnung macht und der mir beisteht, der an meiner Seite geht und der mich hält und trägt. Und das war was anderes. Und es war auch eine Konkurrenz. Und dieses Heil, diese Heilung, die mit Jesus in diese Welt kam, die gilt allen Menschen, die gilt der ganzen Welt und nicht nur der Oberschicht und nicht nur den Reichen und Mächtigen, die etwas davon haben. Und das löst nun Reaktionen aus bei den Menschen. Und zwar unterschiedliche Reaktionen, wie man sich gut vorstellen kann. Und wirkt sich auf ihr Verhalten aus. Da haben wir erst einmal die Menschen, die suchen, die auf der Suche sind, die ja, Gott im Herzen tragen, die ihn auch hören wollen, die ihn auch wahrnehmen wollen in ihrem Leben und die ihm auch nachfolgen wollen. Und das ist erstaunlich, dass nur in der Weihnachtsgeschichte nach Matthäus es ausgerechnet Ausländer sind, Fremde, die auch eine andere Religion haben, nämlich die Magier, die Astrologen oder Sterndeuter aus Babylon, aus dem Osten. Die haben also ihre eigenen Methoden und Mittel gehabt damals, wie sie versucht haben, die Wirklichkeit zu deuten. Und das waren für sie eben die Sterne. Es war weit verbreitet, übrigens auch bei uns, noch zur Zeit Martin Luthers, haben viele Leute daran geglaubt, dass die Sterne irgendwas mit ihrem Leben zu tun haben. Und sie haben also etwas beobachtet am Himmel und haben sich daraufhin auf den Weg gemacht. Das ist etwas ganz Besonderes und es ist ein König, der über allen steht und der wird in Israel geboren. Das konnten sie ablesen. Und so machen sie sich auf einen langen und gefährlichen Weg, um Gott zu suchen. Und das ist auch ein Bild für uns, wie man sich auch selber, wie ich mich, auf den Weg machen muss, um Gott zu suchen. Also das wird mir abverlangt. Das wird uns abverlangt, dass wir uns auch Mühe geben, dass auch wir uns auf Gott zu bewegen, uns ihm öffnen und ihn suchen. Und dass wir ihm dann nachfolgen. Ja, und da haben sie den Stern entdeckt, sind aufgebrochen, aber dann haben sie den Stern offenbar aus den Augen verloren. Er verschwindet augenscheinend und sie sehen ihn nicht mehr. Und ich denke mir, das hängt damit zusammen, dass sie vielleicht müde geworden sind und erschöpft von der langen Suche und von der Reise. Und dass sie auch beschäftigt sind mit ihren eigenen Gedanken und dass sie auch abgelenkt worden sind vielleicht. Und so stelle ich mir das auch heute vor, dass es schwierig ist, dass man manchmal auch als Glaubender müde wird und dass man auch beschäftigt ist mit oder beschäftigt wird und dann auch abgelenkt ist. Wir werden sehr viel abgelenkt durch eine Flut von Informationen, wie ich mal bei einem Fachbuch gelesen habe, bei einem Verhaltensforscher, dem sind wir gar nicht gewachsen. Er hat gesagt, das kann unser Gehirn gar nicht verarbeiten, was wir an Informationen, an Reizen, aber was auf uns einströmt. Da sind wir überfordert. Und darum werden auch viele Menschen krank. Und damals war das noch nicht so schlimm, denn ein Handy und sowas hatten die wahrscheinlich nicht. Aber sie waren trotzdem auch beschäftigt. Und da sind sie vom Weg abgekommen. Sie waren vielleicht auch dadurch abgelenkt, dass sie gedacht haben, naja, wenn ein neuer König geboren wird, Da wird im Palast geboren, wo der König wohnt. Und darum liegt es ja nahe, dass sie nach Jerusalem gehen und dort beim König Herodes landen, in seinem Königspalast. Und dort dann erscheinen sie und fragen, wo ist denn der neugeborene König der Juden? Und wir haben nämlich seinen Stern gesehen und wir sind gekommen, um ihn anzubeten. Und der König Herodes, das wissen wir, war ein sehr auf seine Macht bedachter Mensch, so wie Leute auch, die, obwohl sie jetzt das Vertrauen ja praktisch im Parlament verloren haben, ja trotzdem denken, dass sie wieder als Bundeskanzler kandidieren. Und der Herodes als Machthaber, der hat sich sehr viele Burgen gebaut damals, der war sehr misstrauisch. Der hat auch, glaube ich, der hat auch in seiner Familie einige beseitigt, umgebracht, die ihm bedrohlich erschienen für seine Herrschaft, für seine Macht. Er war also ein sehr machtbewusster Mensch und er hat auch keine Skrupel gehabt, Leute, die ihn, wo er das Gefühl hatte, dass sie ihn bedrohen oder seine Macht ihm wegnehmen wollen, die hat er kurzerhand beseitigt mit Gewalt. Und natürlich erschrickt er und er freut sich gar nicht darüber. Ich weiß, als Theologiestudenten, da haben wir auch immer eine Weihnachtsfeier organisiert. Das war immer das dritte Studienjahr in Leipzig, die musste die Weihnachtsfeier organisieren. Und wir hatten uns damals gedacht, wir lesen mal die Weihnachtsgeschichte nach Matthäus in verschiedenen Sprachen. Denn wir hatten auch Gaststudenten, also wir hatten zum Beispiel einen Studenten aus der Schweiz. Und bei dem haben wir gedacht, das ist eine Gelegenheit. Und da können wir auf Schweizerdeutsch einen Vers lesen. Und da haben wir praktisch jeden Vers in einer anderen Sprache gelesen. Und ich weiß gar nicht, ob das jemand absichtlich so gemacht hat oder ob es Zufall war. Jedenfalls las der Kommilitone aus der Schweiz auch einen Vers. Und der nächste Vers war der, und der wurde in Deutsch gelesen. Als das der König Herodes hörte, erschrak er. Und ich weiß auch, der ganze Saal lachte, weil wir natürlich alle das Schweizerdeutsch gehört haben und kein Wort verstanden haben. Und aber der König Herodes, der erschrak damals, weil er seine Macht bedroht sah. Und also da haben die Könige, die drei Weisen eben gesehen, dass sie bei Herodes falsch waren, an der falschen Adresse. Und dann ist etwas, dann passiert etwas Erstaunliches, das sollte uns sehr zu denken geben. Sogar der König Herodes wusste jetzt offenbar, wo er sich informieren muss, wann der Messias, der erwartet wurde von den Menschen als gerechter König und Herr, geboren wurde und wo. Und da gucken sie in die Bibel, in die Heiligen Schriften. Herodes ruft also die Schriftgelehrten und die ganzen Theologen damals, die um ihn herum war, und fragt sie, was steht denn in der Bibel, wo wird denn der von allen heiß erwartete Messias geboren? Und die können ihr natürlich eine Antwort geben, finden das beim Propheten Micha, dass er in Bethlehem geboren werden soll. Und der Blick in die Heilige Schrift, in die Bibel, der bringt also dann auch die Weisen, die Suchenden wieder auf den richtigen Weg. Und kurioserweise ist es der König Herodes selber, der ihnen dabei hilft. Allerdings mit einer bösen Absicht. Also er sagt ihnen, ihr müsst nach Bethlehem gehen, aber wenn ihr den gefunden habt, dann kommt er bitte zurück und sagt mir das auch, damit ich auch hingehe und ihn huldige und ihn anbete. Aber das hatte der König Herodes natürlich von Anfang an gar nicht vor, sondern etwas anderes, nämlich was er mit anderen Leuten, sogar Familienangehörigen schon gemacht hatte, dass er die den Kopf kürzer macht, das wollte er mit diesem Herrscher auch tun. Was ich mich immer wieder frage ist, wie einer glauben konnte, dass er sich Gott in den Weg stellen kann, Denn dass der Messias ja im Auftrag Gottes kommt und mit seiner Macht und Herrlichkeit, das können wir ja in der Bibel lesen. Und das hätte eigentlich auch der König Herodes wissen können. Und es hätte ihm von vornherein klar sein müssen, dass er, wenn Gott kommt, ihm nichts, aber auch gar nichts in den Weg legen kann. Dass das völlig aussichtslos ist. Und das stellt sich ja dann auch so heraus. Die Weisen jedenfalls, die gehen jetzt aus der Hauptstadt und ihrem turbulenten Leben wieder weg, aufs Land, in ein kleines Städtchen namens Bethlehem und finden dort tatsächlich das Kind und die Mutter. Und es ist der Stern, der plötzlich wieder vor ihnen erscheint und ihnen wieder leuchtet und wieder den Weg zeigt. Und das finde ich interessant, dass dann, wenn wir müde werden, wenn wir beschäftigt sind und dadurch abgelenkt werden, der Blick in das Wort Gottes, in die Bibel, wieder Klarheit gibt und uns wieder die Augen öffnet, sodass wir die Zeichen erkennen, durch die Gott uns führt und uns den Weg zeigt, wo er uns haben will. Und das ist, glaube ich, etwas, das können wir uns abgucken bei den Weisen aus dem Morgenland. Das ist eine Erfahrung, die sie gemacht haben. Der Blick in die Heilige Schrift, in das Wort Gottes, öffnet mir wieder die Augen und bringt mich wieder auf den richtigen Weg. Und ich glaube, das brauchen wir heute auch. Das brauchen wir jeder für sich persönlich und wir auch als Gemeinden und aber auch als Kirche. Das finde ich ganz interessant an dieser Geschichte. Und wir sehen natürlich auch die andere Reaktion, nämlich Desinteresse, Erschrecken, Ablehnung bis hin zur Verfolgung. Es ist wirklich traurig, dass eigentlich damals die Experten, die es hätten wissen können, nichts gemerkt haben von dem Zeichen Gottes, dass er jetzt kommt, und dass sie, statt sich darüber zu freuen, darüber erschrocken sind, weil es ja ihr gewöhnliches Leben durcheinander bringt, obwohl es alles so gut läuft und so sie ganz gut dastehen und der König seine Macht hat und auch ganz viele Leute, die ihn da unterstützt haben und dann davon eben auch ein Scheibchen abbekommen haben und mit profitiert haben von seiner Macht. Und all diese Leute, so, die so praktisch ihren Wohlstand hatten und ihre Stellung und vielleicht auch ihre Macht, ihr Ansehen, die fürchteten, das zu verlieren durch den wahren König, der kommt, durch den Messias. Und sie erschrecken darüber, er stellt alles in Frage und sie lehnen es ab und sie glauben sogar, sich ihn in den Weg zu stellen zu können. Ja, und darüber sagt an einer anderen Stelle die Bibel im Johannesevangelium: Das Licht scheint in der Finsternis, aber die Finsternis hat es nicht ergriffen. Die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Das ist leider eine bittere und traurige Erfahrung, die Jesus auch als erwachsener Mann dann gemacht hat, als er dann als Prediger durchs Land gegangen ist, dass eben viele Menschen verschlossen waren, dass sie lieber am Ist-Zustand, am Status Quo festhalten wollten, an dem kleinen bisschen, was sie so hatten, sich festgeklammert haben und nicht bereit waren, sich für ihn zu öffnen, Dinge anders zu machen, neue Wege zu begehen, und auch ihr Denken zu ändern, ja, sich erneuern zu lassen. Das ist sehr traurig gewesen. Diese Erfahrung musste Jesus auch machen. Er hat so viel Ablehnung erfahren, auch viel Enttäuschung, bis in seinen engsten, ja, Schülerkreis seiner Jünger, bis hin, dass einer ihn ausgeliefert hat. Er hat offenbar seinen Erwartungen nicht entsprochen. Er hat es nicht so gemacht, wie sich der Jünger das vorgestellt hat. Und das konnte er nicht ertragen. Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden. Und das ist etwas ganz Wunderbares und Hoffnungsvolles für uns, dass es anders auch geht und dass eine ganz große Verheißung drauf liegt, dass wir, wenn wir uns ihm, dem König, dem Messias, der im Auftrag Gottes kommt und in seiner Herrlichkeit, wenn wir uns ihm öffnen und ihm anschließen, dass wir dann dazugehören dürfen, dass wir Kinder Gottes sein dürfen, zur Familie dazugehören, Söhne und Töchter sind, dass wir in einer Familie leben dürfen und teilhaben dürfen an Jesus, an seiner Herrlichkeit und dass wir teilhaben dürfen am Fest des Lebens, in das er uns führt und zu dem er uns einlädt. Und darum ist Epiphanias, finde ich, auch ein Grund ganz großer Freude, die Freude auch ganz bewusst wieder wahrzunehmen und sich neu zu entscheiden, auf Jesus zu blicken, ihm nachzufolgen und sich von ihm mit seinem Reichtum beschenken zu lassen. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.